REMM.
Fern der Heimat. Inspektion und Recherche.
Wo sie denn, zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Liebe Hörerinnen und Hörer,
REMM ist bekanntermaßen Unterschichtenradio mit Bildungsanspruch.
Prekariat kennt Ferien und Urlaub nur vom Hörensagen.
Doch stets im Auftrag der Wahrheit unterwegs finden die Mitglieder des Radiokollektivs Volume Mascara Murmansk Mittel und Wege, um auch fern der Heimat für Sie, geneigte Hörerinschaft, zu recherchieren und zu inspizieren.
Fehlt eine kritische Arbeitendenforschung? Arbeitslose erleiden wir den Lohnausfall zugleich die Sanktion des Marktes, dass eine unverkäufliche Arbeitskraft wie jede brachliegende Ware ihrer Bestimmung verfehlt. Durch noch so gutes Zureden kann man ihnen das Gefühl ihrer Minderwertigkeit nicht ganz nehmen. Sie wissen, dass der Markt kein Gott ist und empfinden doch anders. So konstatiert der Philosoph und Theologe Christoph Türke. Empfindungen über den Markt, die Ware, die Arbeitskraft, ein Kreis ohne Ecken und Brüche, ein teuflischer Zirkel. Arbeitslos werden heißt minderwertig werden. Es heißt, zum Müll zu gehören, unbrauchbar für die gemeine Marktgesellschaft. Sicher, ich bin nicht reduziert auf die Arbeitslosigkeit. Sicher kann ich das verschweigen, verbergen oder mich selbst aufwerten. Sicher kann ich etwas werden, mich entwickeln, in Arbeit kommen. Ohne eine Arbeitskraft zu verkaufen, sind wir ausgeschlossen vom Markt der Produzenten. Vielleicht nur scheintot, vielleicht in einem Aufwertungsprozess, wie zum Beispiel in einem Studium begriffen. Wenn wir aber ausgebildet, fertig studiert, sozial kompetent und wichtig sind, können wir nicht arbeiten, ohne die ganze Gewalt dieses Ausschlusses wahrzunehmen. Dies ist keine Wahl, sondern eine Tatsache. Arbeitslosigkeit beraubt uns der Möglichkeit, die Notwendigkeit zu fliehen. Die Möglichkeit der Arbeitenden, fliehen zu können, ist die einzige Macht und die einzige Freiheit, die den Individuen in einer Arbeitsgesellschaft bleibt. Arbeitslose haben beides verloren.
Frei wirst du nur mit und durch andere. Die Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft, so sagen die Materialisten, ist die Freiheit, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Die Lohnarbeit ist die Instanz, die dich frei werden lässt. Ein eigentümlicher Widerspruch und Zirkelschluss. Die Arbeit als etwas Vermitteltes, auch in der Selbstständigkeit aufgezwungenes, soll uns die Macht über ein ideales inneres Gut verleihen, das Gut, sich frei zu fühlen, Freiheit zu spüren. Perfide aber folgerichtig von den Nationalsozialisten, sich in einem massenmörderischen Kontext auf genau diese Freiheit zu berufen. Arbeit macht frei, stand über den Toren der narzisstischen Vernichtungslager. beschworene, bekannte und glaubwürdige Hoffnung, überleben oder sogar leben zu können. Verlässt uns diese Hoffnung erst, wenn wir sterben? Der Torspruch der Nazis war die Anrufung einer gesellschaftlichen Normalität. Zeugnisse Überlebender belegen, dass die ökonomische Logik der Ausbeutung der Arbeitskraft selbst der Gewissheit der Vernichtung entgegenstand. Die Nazis werden uns nicht töten, sie brauchen unsere Arbeitskraft. Sie nutzten diese, um zu morden. Klar wird, wer seine Arbeitskraft nicht verkaufen kann, wird niemals frei werden. Doch sogar in Gefangenschaft, der Verworfenheit, Willkür und Vernichtung ausgesetzt, kann Arbeit sich den Individuen noch als eine freiheits- und lebensstiftende Tätigkeit zeigen.
Die Arbeit als Lohnarbeit löst den Glauben ab. Und obwohl wir wissen, dass der Markt kein Gott, kein Schicksal ist, fühlen wir uns schlecht, wenn wir nicht mehr als Produzenten am Marktgeschehen teilhaben. Es ist dies unseren eigenen Wertmaßstäben zuzurechnen. Eine Ware, die wir kaufen und wertschätzen, schätzen wir aufgrund ihres Gebrauchswertes. Das Essen schmeckt, der Bohrer funktioniert, die Frisur sieht gut aus. Wenn unsere Arbeitskraft nicht nachgefragt wird, wissen wir, sie ist unbrauchbar. Leider sind wir damit in einer Arbeitsgesellschaft selbst unbrauchbar. Die Wertmaßstäbe, die wir an Produkte anlegen, legen wir an uns selbst an. Jede noch so feine Erzählung des unglücklichen Arbeitslosen wird uns nicht retten, solange der Wert unserer Arbeitskraft analog dem Warenwert gemessen wird. Dass dieser Wert zum Gutteil ein metaphysischer ist, wie die marxische Dialektik auseinanderlegt, rettet nicht, da dieser Wert eben zum anderen Teil einer ist, der den Gebrauch bestimmt, die Schönheit, die Funktionalität oder den Geschmack. Auseinanderdividieren lässt sich der Wertmaßstab real nicht.
Die sogenannte Reservearmee der Industrie ist ein Müllhaufen, aus dem hin und wieder jemand recycelt wird. Ein faulender Müllhaufen, mit dem niemand gerne sich beschäftigen mag. Hier eine politische Organisation gegen die Zumutung von Hartz IV anzusetzen, ist verdienstvoll, jedoch zum Scheitern verurteilt. Müll lässt sich nun Abfallcontainern organisieren. Interessanter wäre, die Abfallproduktion zu vermeiden. Doch wie soll dies gelingen, ohne das gesellschaftliche Wertesystem, das auf der produktiven, wertschaffenden Arbeit beruht, zu stürzen? Die wesentlich übergreifende Anerkennungsstruktur der Gegenwart ist die des Arbeitenden, um die herum sich Verschiedenes gruppieren darf. Diese arbeitende Gegenwart sozialisiert uns und wir sozialisieren sie, doch ihre Grundlage ist gesetzt. Dies scheint nicht mehr von der Hegemonie, also von der Macht der Zustimmung einer Mehrheit, sondern schlicht den herrschenden Praxen abhängig. Hat sich ein produktives Dispositiv der Produktion etabliert? Ich gehe was Gutes kaufen, nicht was Schlechtes. Das ist nicht der politischen Mehrheit, sondern einer Selbstverständlichkeit geschuldet.
Versuche auszubrechen aus den Arbeitsmarktbezügen gelingen nur teilweise. Sogenannte Parallelgesellschaften, Kommunen, Groß- und Kleinprojekte, Container- oder Klaugemeinschaften versuchen, der Verschwörung der Marktgläubigen zu entfliehen und werden als kollektive Marke wieder vom Verwertungszwang eingeholt. Wenn sich das Individuum in anders werdende Kollektive begibt, muss sich infolge das Kollektiv als Überindividuelles auf dem Markt rechtfertigen. There's no way out. Sympathisch ist es zweifellos, wenn antikapitalistisch eingestellte Kollektive ihre Existenz begründen. Gesellschaftlich sind sie aber nur ein weiteres Angebot, was seinen Wert rechtfertigen muss. Hier schlägt das systemisch Geschlossene der Ökonomiekritik mit voller Wucht zu. Was individuell als Ausweg erscheint, verschiebt den Zwang zur Arbeit ins Kollektive und lässt diese Kollektive daran zu oft zugrunde gehen. Wie findest du Projekt X? So oder so. Hauptsache, es scheint uns nützlich, brauchbar, wertvoll oder schön.
Jede noch so sinnlose Arbeit ist sinnvoller als keine Arbeit, weil sie vergesellschaftet, weil sie uns, wie nichts anderes, einen Status und Wert zuerkennen kann. Uns dem Müllhaufen enthebt, der täglich neu von der arbeitswütigen Gesellschaft angehäuft wird. Nur wenige Statusmeldungen können es mit der einer Lohnarbeit aufnehmen, nämlich die, welche unmittelbar mit ihr verknüpft sind. Dazu gehören a. Kinder, in deren Ausbildung investiert wird, damit sie später rechnen bzw. sich rechnen können, b. Studierende aus den gleichen Motiven wie a. c. Hausfrauen und Männer, die für die Kinder und den oft geehelichten Teil unentgeltlich arbeiten, der arbeitet, und d. Rentner, weil sie gearbeitet haben und für die Kinder sorgen. Dass gerade diese letzte soziale Gruppe am meisten Probleme mit Arbeitslosigkeit hat, zeigt nicht nur die stetige Erhöhung des Renteneintrittsalters.
Arbeitslose und tun sie noch so wertvolle Dinge für die Gesellschaft, können im Gegensatz zu A bis D und den Lohnarbeitenden nicht in diese integriert werden. Sie sind nicht vergesellschaftbar und können an den Freiheiten, die angeblich für alle gelten, nicht teilhaben. Denn diese Freiheit ist nur die Freiheit, die Arbeit hinzuwerfen. Arbeitslose sind vom Schicksal, das uns die Arbeit bereitet, ausgeschlossen. Sie dienen keinem. Wir dienen Deutschland, unserem Chef oder dem Kontostand, sie dienen niemandem. Im doppelten Sinne. Niemandem etwas geben, niemandem sich unterwerfen, löst diese Leute los. Los aus den realen und gefühlten Sozialbezügen. Denn die Säkularisierung und Rationalisierung der Welt vor ein paar Jahrhunderten hat diese nicht vom Glauben an eine höhere Macht befreit. Nein, diese Macht, nennen sie Markt oder Schicksal, nennen sie wie immer du willst, ist sehr präsent. Wir dienen ihr gern, denn sie gibt uns die Macht, unser Leben zu verarbeiten.
Diejenigen, deren Wirken sie nicht bestimmt, sind Ungläubige. Kein noch so starkes Mühen um Arbeit kann sie in den seelischen Kreis derer holen, die praktizieren, die der Arbeit dienen. Arbeitslose sind Aussätzliche, an deren Krankheit niemand sich anstecken möchte. Sie können zwar wollen, doch sie können nicht können. Sie können nicht zur Gemeinschaft derer gehören, die dem Marktgott dienen. Denn dies geht nur praktisch, auf die bestimmte produktive Weise, durch Geld anerkannter Wertschaffung. Das Selbst, das nur sich selbst dient, verschwindet unintegrierbar in Müll.
Darin zeigt sich, was Agamben das Paradigma der Moderne genannt hat. Das Lager. Dieser Ort des ausgeschlossenen Einschlusses, von dem aus definiert wird, was Norm und was ihre Ausnahme ist. Der Einschluss in die Arbeitslosigkeit ist der Ausschluss aus der schaffenden Gesellschaft. Die Meldung als arbeitssuchend beim Amt verbannt uns in die Ausnahme des postnarzisstischen Arbeitslagers. Biopolitik hat die Geopolitik hierbei abgelöst. Der Ort des Einschlusses ist nunmehr der Körper der Individuen. Dort, in diesen Körpern, der von Arbeit freien, nimmt die sinnlose Vernichtung ihren Lauf. Diese Lager ohne Ort versammeln die, die als Wertlose anerkannt sind. Vernichtung des Selbst durch die Abwesenheit sozialisierender Arbeit. Wenn sie nicht dem Glauben dienen, müssen sie anders, faul oder böse sein. Ohne ansehende Person werden sie in die Arbeitslosigkeit interniert. Warum aber ein Paradigma? Weil nur die Unentrinnbarkeit des Ausschlusses zeigt, wie wesentlich die belohnte Arbeit Gesellschaft macht. Weil mit der Arbeitslosigkeit der Selbstwert bis hin zum Unwert absinkt. Weil erst mit der Arbeit sich das Individuum einen Wert zuzuerkennen in der Lage ist. Dies ist der Druck, der auf den allen Arbeitenden lastet. Morgen schon könntet ihr unnütz sein. Morgen könntet ihr eure Arbeit verlieren und damit das, was euch die Freiheit gibt, zu sagen. Diesem Glauben möchte ich nicht mehr dienen. Ich werfe die Arbeit hin, ich kündige. Ich mache da nicht mehr mit. Genau dies könnte nur die sagen, die arbeiten oder die für Arbeitende arbeiten.
Von einem Minderwertigkeitsgefühl oder Minderwertigkeitskomplex zu sprechen, ergibt Schwierigkeiten. Es individualisiert ein gesellschaftliches Problem. Und es kommt zu gefühlig, zu wenig materiell und kaum nachvollziehbar daher. Um welche Art von Selbstabwertung der Arbeitslosen handelt es sich also dabei? Kann diese gefühlte Minderwertigkeit eine intersubjektive Tatsache oder ein objektiver Bestand sein? Die ausgesonderte Ware, wenn sie nicht lebendig ist, fühlt nichts, denken wir. Das auf den Müll geworfene Produkt hat kein Empfinden. Aber doch empfinden viele einen Trennungsschmerz, wenn sie sich von einem geschätzten und liebgewonnenen Besitz endgültig verabschieden. Es entsteht eine Beziehung zwischen Nutzerin und wahnförmigem Objekt. Eine Beziehung, die wenig wahnförmig und ersetzbar scheint, wenn wir sie in unser Herz oder in unser Bett lassen, wie zum Beispiel Blüschbären oder die Lieblingstasse. Empathische Beziehungen entstehen, je länger, je lieber. Es könnte die andere Seite dieses Trennungsschmerzes sein, die die weggeworfenen Objekte empfinden, wenn sie empathisch mit ihren Nutzern wären. Es ist diese unwiederholbare Erfahrung eines Verlustes, eine durch nichts aufzuwiegende Abwesenheit, die wir empfinden, wenn unsere Arbeitskraft als unbrauchbar gilt. Sie trifft tiefer und materieller als die tausende von psychologischen Hilfsangeboten der Jobcenter zu bearbeiten, es in der Lage wären.
Betrachten wir noch einen anderen Fall. Wenn gesellschaftliche Gruppen bzw. aus rassistischen Gründen strukturell ausgegrenzt werden, entstehen Verletzungen. Verletzungen durch Diskriminierungen schlagen sich real nieder. Im Verhalten, dem Status, der Bildung. Manch minoritäre Gruppen werden durch sie geprägt. Historisch und sozial legen gesellschaftliche Ausschlüsse Handlungs- und Denkweisen fest. Es entstehen kontingente Verhaltensmuster der Ausgegrenzten oder Stereotyp Eingeordneten. Irgendwann, schreibt der Autor Tschirpes, ist beispielsweise einem Marokkaner in Spanien nicht mehr klar, ob die Leute auf der Straße ihn wegen seiner Hautfarbe scheel ansehen oder ob er sich vorstellt, dass die Leute auf der Straße ihn wegen seiner Hautfarbe scheel ansehen. Der Effekt des Gefühls der Unzugehörigkeit, der eines Makels, ist in beiden Fällen derselbe. Ähnlich ergeht es Arbeitslosen. Durch das Wissen um ihren Makel, ihre Arbeitskraft nicht verkauft zu haben, fühlen sie sich desintegriert, egal ob sie als faul beschimpft werden oder nicht. Keine einflussreiche Politik verteidigt Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil wird die Zugehörigkeit zu Lohnarbeit von Politik, Medien oder Verwandtschaft mantraartig wiederholt bzw. als Selbstverständlichkeit still vorausgesetzt. Nur wer nicht arbeitet, ist ein Problem, ist abhängig von Staats- und Sozialleistungen, also widerwärtig. Dabei kann es unter dem Stand technischer Entwicklung nicht nur keine planetarische Vollbeschäftigung geben. Die Vollbeschäftigung wäre auch eine ökologische und soziale Katastrophe. Trotzdem darf nur faul und müßig sein, wer sich zuvor ordentlich verwertet hat.
Ein Wunder fast, dass engagierte Wissenschaften unter diesem multidiskriminatorischen Regime noch keine Critical Employment Studies gegründet haben. Warum bewerben sich Menschen um einen Arbeitsplatz? Wieso verachten Arbeitende Nicht-Arbeitende? Wie kommt es, dass Menschen lieber für wenig Lohn und fremdbestimmt überflüssige Arbeiten erledigen, als sich fröhlich streitend effektiv zu organisieren? Wieso wird gearbeitet, damit andere arbeiten können? Die bewusstlose Selbstverständlichkeit von Arbeit als eine ausschließende, zerstörerische und verblendete Diskriminierungsform in Frage zu stellen, ist bitter nötig. Ein Markt, der Arbeitskräfte für wert oder unwert befindet, muss abgeschafft werden. Und gerade Arbeitende sollten daran arbeiten, denn sie sind das Problem.
Ob Arbeitslose ein solches Ansinnen unterstützen können, ist zweifelhaft. Zwar haben sie ein spezialisiertes Wissen von Betroffenen, viel Erfahrung und mal Strategien im Umgang mit der alltäglichen und strukturellen Diskriminierung. Andererseits sind sie als unverkäufliche Waren zu sehr mit ihrem eigenen Selbstwert befasst. Sei es, dass sie deswegen andere ab- und sich selbst aufwerten, sei es, dass sie damit zu tun haben, Depressionen und Selbsthass zu kultivieren, sei es, dass sie damit beschäftigt sind, Arbeit zu suchen oder von ihr zu träumen. Von all der Zeit, sich mit dem Einsatz für gesellschaftliche Belange wichtig zu machen, um die Diskriminierung zu kompensieren, ist da noch gar keine Rede.
Dass Arbeitslosigkeit eine, wenn auch prekäre, positive Identität hervorbringt. Dass Betroffene sich vernetzen, statt sich pathologisieren zu lassen. Dass Arbeitslosigkeit empowern kann. Würde den Eintritt in einen Kampf gegen das unmenschliche Übel anzeigen. Die glücklichen Arbeitslosen hatten es zuletzt mit Kampagne und Manifest versucht. Doch daraus hatte sich 2012 schließlich nur ein Buch ergeben. Kein Kollektiv, kein Widerstand, keine Antidiskriminierungsstelle. Es kommen nur einige Rufe nach einem Grundeinkommen mit dem Adjektiv bedingungslos. Ein Grundeinkommen, das zwar durch Gesetze bedingt, aber auch durch Gesetze garantiert in der BRD als Hartz IV bekannt ist. Es gibt bessere und schlechtere Sozialleistungen. Die Diskussion darum geht an den wesentlichen Punkten vorbei.
Gute Gründe, Arbeit bleiben zu lassen, finden sich zahlreich. Sogar ohne sie philologisch auf den mittelhochdeutschen Wortstamm der Mühsal und der Plage zurückzuführen. Arbeitslose haben diese religiöse Bestimmung verfehlt. Wann endlich werden sie süß von Arbeitslosigkeit träumen können?